Wenn es nach mir ginge,
ja.
Welchen Sinn hat es, sich solche Gedanken zu machen?
Ja, das wollte ich dich eigentlich gerade fragen. Du hast einen Blog schon seit Jahren, der heißt, wenn es nach mir ginge. Und ich höre daraus zwei Sachen. Es geht nicht nach dir, aber du möchtest dir doch gerne sehr, sehr viele Gedanken darüber machen, wie es wäre, wenn es nach mir ginge. Frage ist nur es. Was ist das? Und warum machst du das?
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man die Dinge, die in seinem unmittelbaren Erfahrungsbereich liegen, die man im Alltagsleben erlebt, dass man die reflektiert und sich seine Gedanken dazu macht, ob man das gut findet, so wie es ist. Also ob Dinge so laufen, wie man sich das vorstellt. Und wenn es nach mir ginge, heißt einfach nur, dass mein Ausgangspunkt ist, meine unmittelbare Erfahrung und was mir dazu einfällt, warum mir das nicht gefällt, was ich da sehe. Und warum ich es anders haben möchte. Das ist der Ausgangspunkt. Also der Ausgangspunkt ist nicht, wie bei linken Diskursen, sonst vielleicht irgendeine vage Zukunftsvorstellung, wo die ganze Gesellschaft ganz anders ist, wo unser Bewusstsein ganz anders ist. Alles etwas wolkig und vage. Also muss nicht sein, aber oft ist es so, wenn man mit Linke drüber nachdenkt, was sie sich vorstellen für die Zukunft. Während ich mir das sozusagen, ich kann ja die Beispiele aufzählen, wo das kommt. Ich fahre mit dem Fahrrad durch die Stadt. Ich vergesse das immer, wenn ich ein paar Tage nicht Fahrrad gefahren bin oder eine Woche oder zwei oder irgendwo woanders war. Aber dann komme ich wieder aufs Fahrrad, gehe ins Großstadtgewühl mit dem Fahrrad und sehe eine Reihe von Autos, wo überall einer drinne sitzt. Und ich fasse mich an den Kopf. Was das für eine maßlose Verschwendung ist. Ja? Es ist, ich finde es unerträglich. Ich kann das nicht akzeptieren.
Und dann überlegst du dir einfach, wie würde ich das jetzt organisieren?
Dann überlege ich mir, wie würde ich den Verkehr organisieren? Dann gehe ich natürlich immer noch ein bisschen weiter und denke, warum gibt es überhaupt so viel Verkehr? Was machen die ganzen Leute da in ihren Autos? Muss das überhaupt sein? Dann kommen dann andere Gedanken noch dazu. Zum Beispiel, wie schafft man es, dass die Arbeitsplätze näher an den Firmen sind? Was gehört dazu? Nicht, da kommt man schnell auf andere Sachen, die ein bisschen weggehen von dieser unmittelbaren Erfahrung, einer irrationalen Geschichte.
Aber man ist doch ganz konkret an der eigenen Erfahrung dran, weil das, ich meine, das hat ja ganz viele verschiedene Aspekte, sowas. Ist ja klar, warum sitzen die Leute einzeln im Auto? Das führt ja in alle möglichen Richtungen. Aber mir kommt das so vor, dass du dir dann überlegst, okay, das ist jetzt gegeben, wir haben die und die technischen Möglichkeiten, wir haben diese Arbeitsanforderungen und du würdest einfach nur gar nicht groß neu was erfinden müssen oder sowas, sondern man müsste es nur einfach anders organisieren.
Ja, also zum Beispiel,
um es zufriedenstellend zu machen.
Zum Beispiel, wenn es so viele Autos gibt mit einzelnen Leuten drin, ist ein Ansatzpunkt wäre die Pendelei. Und dann gehe ich erstmal davon aus, wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, wo die Arbeitsteilung wird immer differenzierter. Es gibt immer mehr Leute, die wirklich spezialisiert sind. Nicht? Also grundsätzlich gestehe ich das zu, dass ein gewisses Maß an Pendelei irgendwie dazugehört, um unser gesellschaftliches Produktionsniveau aufrechtzuerhalten. Aber man könnte natürlich ganz viel daran verbessern, auch den Verkehr infolge dessen reduzieren. Also zum Beispiel, indem man dafür sorgt, bei den Mieten, dass Leute umziehen können und nicht, dass, wenn man umzieht, man plötzlich einen Haufen mehr Miete zahlt. Leute müssen ganz schnell Wohnungen tauschen können. Das muss einfach sein. Und man muss sich nicht verschlechtern, wenn man näher an den Arbeitsplatz zieht. Ja, Leute bleiben in ihrer Wohnung, weil die billig sind, aus irgendwelchen Zufällen heraus, und können nicht tauschen. Das wäre ein Punkt. Es macht natürlich ein ganz neues Fass auf, das ist schon ein bisschen weg von der Erfahrung, aber es ist schon auch an der Erfahrung mit den Mieten ein bisschen dran.
Aber es ist im Grunde immer dann wohl eher so, dass du, also viele würden ja dann sagen, man überlegt sich jetzt die technische Neuerung, selbstfahrende Autos oder irgendwie so ein Zeug und denkt, man könnte es technisch lösen, die ganze Geschichte.
Ja.
Und du gehst in die Richtung, du wartest gar nicht auf neue technische Lösungen, die würden sich dann vielleicht ergeben, aber letztendlich bist du eigentlich völlig konkret in der Realität, wie sie ist. Und organisierst es nur anders. Das sind die meisten Ideen, die du da
Ja, aber
wahrscheinlich hast.
das zeigt ja nur, dass an der Stelle könnte man vieles anders machen. Zum Beispiel, dass man Wohnungen, dass man näher, schneller an seinen Arbeitsplatz heranziehen kann. Ja, das ist ja nur ein kleiner Teil des
Ja,
Problems, aber
aber generell.
ist aber ein Teil. Ein anderer Teil wäre, dass Leute, die, dass man es Leuten ganz leicht macht, ein paar Tage die Woche in der Nähe ihres Arbeitsplatzes unterzukommen und dann eben nur einmal die Woche etwas weiter zu pendeln. Das machen sowieso viele, aber das könnte man auch irgendwie institutionalisieren. Das wäre ein zweiter Punkt. Und ein dritter Punkt wäre, dass man Glasfasernetze und dazugehörige Software also so fördert, dass einfach die Leute, also dass Heimarbeit wirklich auch funktioniert und angenehm ist und dass man nicht unbedingt so viel in die Firma ist. Dann kommt man eben nur noch einmal die Woche oder einmal im Block irgendwo für eine Woche in die Firma und kann in der Regel dann zu Hause arbeiten. Und dass man zum Beispiel in den Wohngebieten, dass es überall in den Wohngebieten kleine Büros gibt, wo Leute zusammenkommen, wo die zur Arbeit gehen, um die Ecke zu Fuß oder mit dem Fahrrad, dort Büroatmosphäre haben, aber jeder arbeitet für eine andere Firma. Haben trotzdem einen Arbeitsplatz, zum Beispiel. Das wäre auch eine kleine Idee. Ja.
Naja,
Es gibt es
gut.
ja auch in Form von, also kommerziell wird das ja auch gemacht. Es gibt ja hier in Berlin gibt es einen Haufen solcher Workspaces, heißt das hier. Shared
Shared
Workspaces ist hier im Park,
Workspace,
ist auch sowas. Das ist meistens für so eine gewisse, möchte ich fast sagen, Schickeria oder so etwas. Ja, aber das könnte man auch verallgemeinern, sodass auch eine normale Bürokraft, ja, die jetzt mit solchen weltläufigen wie heißt das, Selbstständigen, ja, die für diese Werbefirma oder da eine Beratung machen. Ja. Also, dass eine normale Bürokraft einfach eben nicht zum Arbeitsplatz geht, sondern eben wirklich ihr vollständiges Büro und ihren ganzen Computerarbeitsplatz eben um die Ecke hat.
Ja, also das sind jetzt viele
Das sind nur
Beispiele
als Beispiel,
dafür,
ja, es ging ja um das Thema, wenn
um
es nicht mehr ginge.
dass du dann ausgehend von einem Alltagsproblem, was dich stört, überlegst, wie das anders gesellschaftlich organisiert werden könnte oder wie man es anders machen könnte. Dann ist aber, und der Unterschied ist, dass du es eben dir konkret vorstellst, also dass du wirklich ganz konkret überlegst, wie könnte man das machen und nicht auf irgendwelche künftigen Erfindungen oder auch die Revolution und danach wird das schon irgendwie kommen setzt.
Ja.
Aber wie ist das denn? Also das klingt ja dann alles total einfach, also so machbar. Und trotzdem gehst du davon aus, dass es gar nicht.
Naja, wenn man sich das genau anguckt, sind die Sachen eben dann nicht machbar. Also weil die Strukturen, die staatlichen Strukturen, so wie gewählt wird, das politische Bewusstsein und so weiter, da stößt man dann an viele Punkte, wo das eben gar nicht geht. Ja, das ist so. Das ist jetzt nur deswegen, weil es vom Alltag ausgeht und nicht revolutionär ist, heißt das nicht, dass es machbar ist in Wirklichkeit. Diese Sachen sind nicht machbar. Also weil ganz starke Interessen dahinter stehen, weil bestimmte Massenkommunikation, also das Verhältnis zum Auto spielt eine große Rolle. Solange Werbung überall für Autos gemacht wird, Autofahren, also ist zentral in die Psyche von vielen Menschen eingegraben. Da gibt es ganz viele Punkte, warum das nicht so ohne weiteres zu ändern ist. Aber was für mich ein Anliegen wäre, ist, wenn viele Leute sich also so denken, dann entstehen ganz andere Ansprüche an die Politik. Wir wollen unser Leben, unseren Alltag vernünftig eingerichtet haben. Und diese Verrücktheiten, die wollen wir nicht. Also die werden aber einfach weitestgehend akzeptiert, weil die Realität ist so, wie ist. Also die ist so, wie sie ist. Und kaum jemand wagt, sich eine andere Wirklichkeit überhaupt vorzustellen. Und das kann man dann bei ganz vielen Beispielen machen. Ich will mal ein paar mehr Beispiele nennen. Das ist jetzt nicht Alltagserfahrung, aber Einkommensverteilung. Also ohne die ganz großen Fässer aufzumachen, also sozusagen, das ist auch populistisch vielleicht. Ich finde, niemand verdient mehr als 10.000 oder 20.000 Euro im Monat. Also 10 oder, also wenn man von heutigen Verhältnissen
Verhältnismäßig,
ausgeht, ja, also ein Chefchirurg oder was. Oder es gibt Leute in verantwortlichen Positionen, die ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet haben, die außerordentlich zielgerichtet, fleißig sind, auch noch klug sind und so weiter. Und sehr viel in ihrem, also opfern an Dingen, auch im Leben, ja, die also wirkliche Leistungsträger sind, die sollen meinetwegen ein ordentliches Geld kriegen, dafür dann auch Dinge tun können, materiell, die jetzt andere nicht können. Ja. Das bin ich bereit zu akzeptieren in der Leistungsgesellschaft. Aber warum jemand 100.000 im Monat haben soll, ja, oder einfach sozusagen einfach Tranchen zugeteilt bekommt aufgrund von Eigentum oder irgendwas, das sehe ich nicht ein. Das widerspricht ganz radikal meinem Gerechtigkeitsempfinden. Das steht niemandem zu. Also so viel Geld in die Hand zu drücken, heißt, dass der dadurch Macht bekommt. Das ist nicht Macht, die er sich irgendwie rechtmäßig erarbeitet hat. Also wenn jemand Führungsfunktionen hatte, Leute Vertrauen bei Leuten erworben hat, gefördert worden ist und so etwas, dann also es gibt sowas wie Leute, die in bestimmten Bereichen halt einfach Führungsfunktionen machen und auch Entscheidungen treffen. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Da habe ich auch nichts dagegen. Aber wenn Leute ein Übermaß sozusagen an Macht, dadurch, dass sie eben so viele materielle Mittel zugeteilt kriegen, haben, das soll nicht sein. Daraus folgt natürlich jetzt überhaupt gar nicht, wie man die Gesellschaft macht, wo das so ist. Nicht, weil das ist ja dann extrem schwierig. Dann können ja alles entmachten und was der Teufel. Die ganze Gesellschaft ist aufgebaut auf sozusagen auf quasi unrechtmäßigem Eigentum. Nicht? Aber vom Alltag ausgehend finde ich, eine Leistungsgesellschaft, also jeder wird gefüttert, auch wenn er jede Leistung verweigert. Das steht in der UN-Charta. Da gibt es keinen Weg darunter. Also es muss jeder, man darf niemanden verhungern lassen, man darf niemanden medizinische Leistungen, elementare Art verweigern und es muss auch jeder ein Dach über dem Kopf haben, ja, egal ob er arbeitet oder nicht. Das ist die Gesellschaft sich schuldig für die Würde des Menschen. So. Aber viel mehr muss er auch nicht kriegen, wenn er wirklich sich verweigert, restlos. Ja. Und dann kann man sich ja überlegen, welche Abstufungen es gibt. Also da hat man das Gefühl, dass es halbwegs gerecht zugeht in der Welt. Ja.
Ja, gut, okay, das leuchtet ja ein, dass man sich solche Gedanken macht. Und es ist aber doch sehr auffällig, dass die meisten Leute also diese Denkweise überhaupt nicht verstehen. Also es würde jetzt auch meine Erfahrung entsprechen. Ich habe sowas auch gemacht in der Schule, weil da ist es ja auch so. Also es ist ja eigentlich überall im Leben so. Man macht bestimmte Dinge täglich und ärgert sich täglich drüber. Und ich habe dann angefangen auch zu überlegen, wie könnte ich das denn jetzt die Schule anders organisieren, dass ich das nicht mehr so täglich erleben muss. Und ich habe feststellen müssen, dass die meisten Leute in die Richtung überhaupt nicht denken.
Ja.
Es gibt überhaupt keine Resonanz für solche Gedanken. Und das finde ich erstaunlich. Also warum so wenig Leute, wenn sie so anecken, aber die haben ja die gleichen Probleme. Es ist ja, man muss ja feststellen, die schimpfen ja auch jeden Tag. Es gibt massenhaft Konferenzen, es gibt tausend Privatgespräche, warum das so schlecht ist. Die Leute gehen zum Psychiater, weil sie es nicht aushalten. Aber trotzdem, wenn jemand kommt und sich darüber Gedanken macht, wie man das anders ändern, machen könnte, wird derjenige als völlig, also das ist völlig absurd. Man ist draußen. Es gibt ganz wenig Leute, mit denen man über sowas sprechen kann. Und das merkt man ja auch, wenn du jetzt solche Ideen bringst, dass die meisten Leute dann sagen, ja, das ist völlig
Nee, Schulterzucken.
Ja.
Zucken mit den Schultern.
Wie kommt das?
Naja, vielleicht, weil das einfach das Normale ist. Also ganz, ganz, ganz generell. Also es ist nichts, es ist nicht normal und es hat auch keine Geschichte, dass Menschen sich über die Veränderungen der Gesellschaft Gedanken machen. Also überhaupt gesellschaftliche Planung und so etwas. Das haben Sozialisten irgendwann mal in die Welt gesetzt, also mit der Arbeiterbewegung. Und weil wir damit Kontakt hatten mit dieser Ausläufern der Arbeiterbewegung, wie auch immer, haben wir irgendwie gelernt, frühzeitig, dass man überhaupt in diese Richtung denken kann. Und davon ist das, denke ich, nach wie vor eine Folge. Also im Normalfall denkt niemand so, sondern für den ist die Realität, so wie sie für ihn gerade ist, absolut zwingend. Er macht vielleicht Schritte, da auszubrechen, auszuwandern oder so etwas, um sein persönliches Schicksal einen Dreh zu geben. Aber er macht sich nicht Gedanken darüber, wie man die Gesellschaft einrichten könnte. Das ist das Normale. Warum ja, das so ist.
Aber ja. Andererseits haben wir ja jetzt diese ganzen Initiativen, die jetzt bei uns, ja, ich meine, da gibt es ja auch genug Verkehrsinitiativen mit Radweg. Also es gibt ja schon was. Also es gibt ja im Grunde eine ganze Zukunftsdiskussion auch bei uns. Wie die Stadt gestaltet werden könnte. Und also sowas gibt es ja schon.
Ja.
Oder jetzt bei uns, unser Dorf hat Zukunft, da ist es ja auch so gewesen, dass es gibt bestimmte Kriterien. Nachhaltigkeit, Bürgerbeteiligung und Initiative, all solche Kriterien. Und dafür gibt es Preise. Und da verändert sich ja auch ein bisschen was. Aber was ist denn da jetzt die Unterschiede? Also ich meine, es ist natürlich viel radikaler, was du jetzt zum Beispiel dir Gedanken machst. Also wo ist da eigentlich der Unterschied zwischen dem, dass man radikal denkt, wenn es nach mir ginge, oder diesen Initiativen, die ja jetzt auch gefördert werden? Hallo Stefan. Ja, wir haben uns dann auch ein bisschen verzettelt in den Beispielen. Aber ich wollte eigentlich, jetzt hatte ich zwei Fragen. Eigentlich diese Geschichte, was ist eigentlich der Unterschied in dem, wie du denkst, zu den Initiativen, die wir jetzt überall sehen, vor allem unter der Überschrift Nachhaltigkeit und Zukunftsfestigkeit. Und das ist ja, da gibt es die EU-Programme, da gibt es die kommunalen Programme, überall wird darüber gesprochen, wie werden wir zukunftsfest. Da gibt es Preise und da werden ja, entwickeln ja Leute in ihrem Umfeld auch Veränderungen, mögliche Verbesserungen.
Na gut, man muss das ja nicht, als Alternative, entweder das eine oder das andere sehen. Also ich kann nur sagen, wo ich herkomme, da ich eben sozialistischen Hintergrund habe, wo über unmittelbare Alternativvorstellungen, also damals, wo ich noch mehr dazu gehörte, also nicht gesprochen wurde, oder das war nicht wirklich Thema, also wirklich nicht. Es gab den realen Sozialismus, darüber erfuhr man manchmal etwas oder hat sich selber ein Bild gemacht. Aber ansonsten, man hat sich nicht konkretistisch die Zukunft ja, ausgemalt, die sozialistische. Nicht? Ja. Das waren alles Fragen, die nach der Machtergreifung dann kommen. Und natürlich auch der Vorbehaltthema, so wie in der DDR, also das wurde dann vielleicht nicht ganz offen ausgesprochen, werden wir es wahrscheinlich dann nicht machen, ja. Vor allem auch, weil wir dann viel mächtiger sind und nicht so im Kampf stehen mit dem Imperialismus und so weiter, dann ist viel mehr offen und wir können etwas viel Schöneres machen als dieser graue, schäbige Osten. Mhm. Wobei das dann lange Zeit nicht gesagt wurde, aber später wurde es ja auch gesagt. Ja.
Aber dann ist, dann hat man auf der einen Seite diese Versuche, zukunftsfest zu werden, und das sind dann sozusagen Minischritte. Und da ist man dann oft sehr enttäuscht, weil das eben sehr begrenzt ist, was da möglich ist, weil ja immer dann irgendwelche Systemwiderstände die Sache verhindern. Also dann,
die Sachen sind ja alle völlig ohne Sozialismus-Hintergrund. Also
ja.
da wird ja, das muss ja alles zu den Bestehenden passen. Das ist natürlich schon der Unterschied. Also wenn ich nachdenke, wie will ich es anders haben, habe ich keine Scheu, mir vorzustellen, dass es da auch andere Machtverhältnisse gibt und dass bestimmte Interessen also nicht so selbstverständlich so stark sind, wie sie heute sind. Also ich will für mich die Zustände einrichten und manchmal, wenn man genauer drüber nachdenkt, setzt das einen ziemlich radikalen Machtwechsel voraus, obwohl ich nur ganz unschuldig darüber nachgedacht habe, wie bestimmte Dinge anders sein sollen. Wenn man sie zu Ende denkt, stoßen die so massiv an Dinge und in die ganze Nachhaltigkeit, an das ganze Gesülz, da kommt man ja gar nicht ran. Das ist ja ein Flickenteppich von Einzelsachen und wirklich einen klaren Gedanken, was soll in 10 Jahren stehen oder in 20 Jahren und wie kommen wir da hin, das kommt ja kaum vor, oder? Also ich meine,
nee, das kommt, nee, das ist vor allem, weil ja immer das Machbare dann bedarf. Also man denkt ja wirklich nur das Machbare. So, und dann könnte es ja sogar theoretisch sein, dass bei uns ganz viel machbar ist. Es würde am Ende aber nichts ändern, weil ja auf der Welt immer noch nichts sich geändert hat. Oder wir hätten dann hier eine totale Idylle, alles wäre jetzt CO2-neutral in einem Landkreis. Das würde aber letztendlich nichts ändern, weil wir ja dann die ganzen Lieferketten und alles, was da noch ist, das hat sich ja überhaupt nicht geändert. Das heißt, selbst wenn wir ganz viel schaffen könnten vor Ort, ändert sich an dem Thema CO2-Ausstoß letztendlich nicht viel. Das heißt, man denkt, wenn man von dem, was man innerhalb dieser Welt machbar machen kann, erreichen kann, dann kann man ein bisschen schieben. Aber man denkt nicht radikal insgesamt, wie es anders sein könnte und müsste, um ein Problem wirklich zu lösen. Das verbietet man sich, so zu denken, weil es ja sowieso nichts bringt. Und in der Spannung steht man. Wenn man aber jetzt radikal denkt, wie es anders sein könnte, dann ist oft die Gefahr, dass die gar nicht auf die Realität bezogen sind, diese Vorstellungen. Dass man dann völlig abgehoben ist. Und ich glaube, das willst du eben auch nicht.
Ja, aber das, ist jetzt wirklich über, das hilft jetzt wirklich nur über ein ganz konkretes Beispiel zu sprechen.
Ja.
Ich meine, Nachhaltigkeit, also wenn ich Nachhaltigkeit höre, dann denke ich an CO2. Und also an einen Weg zu einer Dekarbonisierung. Ja? Und da wird viel drüber geredet, aber der Weg, den Weg sehe ich überhaupt nicht. Das ist Gesülze.
Naja.
Also wenn ich bis 2040 CO2 sein frei sein will, dann muss ich entweder einen radikalen Verzicht auf viele Dinge machen, sodass ich also einfach den Verbrauch extrem stark herabsetze und den Rest vielleicht durch ein bisschen erneuerbare Energie abdecke. Aber wenn ich das nicht mache, dann muss ich doch Wege aufzeigen, wie ich die und zumindest einen Großteil der Energie, die ich gebrauche und auch weiterhin haben will, wo die herkommen soll. Und da muss doch dann die Grundlage dafür geschaffen werden. Und das ist überhaupt nicht ersichtlich.
Ja, und das
jetzt schon gar nicht mehr,
ja,
nach der Zeitenwende. Aber auch schon vorher war es nicht,
nee,
ersichtlich. Also weil der Anteil der erneuerbaren Energie ist bis jetzt, der liegt irgendwie vielleicht maximal im kleinen, ganz kleinen zweistelligen Prozentbereich sogar vielleicht schon. Ja? Und 90% ist gar nicht angedacht. Also wo sollen diese radikalen Änderungen herkommen? Also es gibt ja die Ideen, wie viel Photovoltaik man braucht, jetzt um ansatzweise zum Beispiel Wasserstoff herstellen zu können, der diese Bedürfnisse abdeckt. Diesen Investitionsbedarf, den kann man doch berechnen. Man kann Größenordnung dafür angeben. Und dann sieht man einfach, dass, wenn man das auch nur überschlagsmäßig macht, dass nicht im Entferntesten die Zuwachsraten, die nötig wären, um dahin zu kommen, Jahr für Jahr, dass die, da denkt man im Traum nicht dran, das zu tun.
Ja, und das ist eben jetzt genau das, weswegen so ein radikales Denken nötig ist, dass man insgesamt denkt, also unabhängig von dem, was vielleicht machbar ist, wie würde ich es insgesamt anders organisieren, dass ich das und das Problem löse.
Ja.
Das muss man machen. Diese radikalen Ideen müsste eigentlich jeder haben,
Ja, was heißt,
weil
jetzt aber
sonst.
nicht radikal, sondern eigentlich nur, wenn das wirklich so sein soll, dann muss ich bestimmte Schritte tun. Und radikal heißt auch in dem Sinne nur real, wirklich, der Wirklichkeit angemessen, nicht nur als schöne Idee.
Nee, deswegen ist radikal vielleicht das falsche
Radikal ist
Ausdruck.
da
Wir haben
falsch.
aber vorhin drüber gesprochen, nicht, dass die meisten Leute ja gar nicht so weit denken. Also, dass man sich das ja verbietet, also über das Machbare hinaus zu denken. Also radikal ist vielleicht nicht, sondern einfach nur
Ja, machbar, das ist aber jetzt auch, das ist nicht das richtige
auch das ist wieder nicht das
Wort.
richtige Wort.
Also,
Ja, okay.
was heißt machbar? Also, wenn ich einen gesellschaftlichen Plan habe und den umsetze, dann kann ich die Elemente dazu feststellen und kann gucken, ob ich die Macht habe, den umzusetzen. Und das wäre dann machbar. Aber wenn machbar nur heißt, dass ich immer in meinem kleinen Rahmen ganz kleine, für mich kleine Versuche mache und ich denke mir aus, welche Richtung die richtige ist, dann kann das machbar bedeuten, aber das hat überhaupt nichts zu tun mit diesem übergeordneten Ziel Nachhaltigkeit oder und zum Beispiel darunter Dekarbonisierung. Also weil das ganze Geschwätz Nachhaltigkeit, ich mache im Kleinen, also benutze ich weniger Plastiktüten oder kaufe Bio oder so etwas, das ist doch alles, das ist doch wirklich Pipifax. Weil dadurch ändert sich auch gar nichts. Es bleibt dann nur dem Einzelnen überlassen und nur durch sein Verhalten. Das ist auch diese Denke, wo es gar keine Gesellschaft gibt. Also jeder verhält sich nur vernünftig im Einzelnen, dann wird das schon nachhaltig. Das weiß man ja, dass das nicht funktioniert. Das ist mit dem Thema, wenn es nach mir ginge, ja gut, also
Doch, das
indirekt.
hat damit schon was zu tun, weil du willst das Ganze denken. Und das ist das, wenn du mit jemandem über diese Sachen redest, egal ob das jetzt Verkehr ist oder geistiges Eigentum, man stößt dann immer an eine Grenze, das geht doch nicht.
Ja.
Also, das hatten wir ja auch bei den Künstlern, da hieß es dann ja, wovon sollen denn die armen Leute leben? Das geht doch nicht. Und dann sagst du, das ist mir völlig wurscht, ich möchte gerne, dass der Reichtum, der Ideenreichtum der Gesellschaft zugutekommt. Das ist mein Hauptziel.
Ja.
Und wenn du von dem Hauptziel aus denkst, wie die Gesellschaft dann aussehen würde, dann würdest du umgekehrt dann auch diesen Einzelfall lösen. Und das ist das Radikale daran, weil diese Form von Denken ist insofern radikal, weil die meisten Leute sich das verbieten,
Ja.
weil die sagen, ich kann da ja sowieso das Ganze nicht ändern und deswegen versuche ich es gar nicht erst und dann mache ich eben in meinem Bereich kleine Schritte und damit bin ich dann vielleicht zufrieden.
Aus dem Schneider.
Ja, und
Hab vor allem ein gutes Gewissen.
das auch. Und an manchen Stellen merkst du dann eben, du kommst nicht weiter und dann muss man sich halt mit den Realitäten abfinden und dann muss man halt zum Psychiater gehen, wenn man nicht weiterkommt.
Ja
Wenn man
gut,
dann
die
jetzt noch
Leute.
mal zu dieser Sozialismusgeschichte kommt, dann bedeutet das, dann wäre der Vorwurf an den Sozialismus eigentlich, also oder an die Sozialisten heute, dass diese Form von radikaler oder von umfassender Denkweise, wie eine Gesellschaft tatsächlich aussehen könnte, in ihrer konkreten Ausführung, bis hin, wie der Fußgänger sich an einer bestimmten Stelle fühlt im Verkehr, dass das eigentlich nicht gemacht wird.
Ja.
Also die Bewegungen bleiben eben stehen, ich will mehr Lohn oder ich will mehr das. Meistens scheitert man dann an irgendeiner Stelle, weil sich wirklich wird für unheimlich viel Energie in diese soziale Bewegung gestellt, auch in die Klimabewegung. Die Leute sind total aktiv und toll, kriegen dann einen kleinen Erfolg. Im Gesamten ändert sich nichts und dann bleibt es dabei stehen. Aber große Entwürfe sind kein Gegenstand der gesellschaftlichen Diskussion in keiner Weise. Da wird man noch als verrückt
Ja.
abgetan.
Und es kann ja auch sein, dass man verrückt ist und dass das alles gar nicht geht, aber dann ist das andere eben auch einfach irreal. Also ich meine, die Wirklichkeit ist so. Wenn die Wirklichkeit so ist, dass sozusagen in den nächsten Jahrzehnten, also von Jahrhunderten zu schweigen, ungeahnte Katastrophen auf die Menschheit, so wie sie heute existiert, zukommt aufgrund der globalen Erhitzung, und ich das vermeiden will, dann müssen bestimmte Dinge getan werden. Das ist, so ist die Realität. Ich muss sie nicht tun. Dann kommen diese Dinge. Und das ist nicht schön, was man da sich heute ausmalen kann. Und das kann man nicht erkennen an Sachen, die heute passieren. Die Hitzewelle heute in Indien ist katastrophal. Es sterben viele Leute. Es ist für die Nahrungsmittelversorgung schlimm. Aber das ist nichts. Das ist der Anfang. Das ist wirklich nur der Anfang. Das kommt alles in ganz anderen Dimensionen in ein paar Jahrzehnten oder in einem Jahrhundert oder so etwas. Nicht, wenn es so weitergeht. Das ist, ist ganz klar. Und was dazu notwendig ist, aber das wusste man ja schon lange, deswegen gab es ja Kyoto und es gab die internationalen Abkommen. Dafür führt überhaupt gar kein Weg drum herum. Das ist die Realität. Wenn es keine internationalen verbindlichen Abkommen gibt, die auch einen weltweiten Ausgleich herbeiführen, dann wird es diese Dinge alle nicht geben. Was es vielleicht geben wird, und da kann man jetzt Verschwörungstheorie vielleicht machen, es kann ja tatsächlich sein, dass sich einige Leute Gedanken darüber machen, wie man eben 90% der Menschheit los wird. Wobei natürlich das Problem dabei ist, wenn man die 90% los wird, die sowieso keinen großen CO2-Fußabdruck haben, ja ob dann damit so viel geholfen ist, das weiß ich nicht. Es könnte man sein, dass die ausgestorbenen Länder, dass man da viele Photovoltaikanlagen aufbauen kann. Also ich glaube es im Grunde auch nicht. Also es gibt sicher solche Gedanken, aber als Strategie, also die irgendwie mit der Realität was zu tun hat, das kann ich mir auch nur schwer vorstellen. Also dass hinter Schwab, Gates und noch anderen Leuten die Idee steht, mit Hilfe von Impfstoffen und so weiter und so fort, also einfach eine radikale Bevölkerungsreduktion vorzunehmen. Ne? Die Bevölkerungsreduktion, die wird kommen, wenn sonst nichts gemacht wird. Das ist klar. Also wenn irgendwann mal Nahrungsmittelkrisen so sind, dass wirklich viele Leute nicht mehr ernährt werden können, dann wird es große, oder wenn ganze Gebiete einfach vor Hitze die Leute nicht mehr da leben können, dann wird es zu einer Bevölkerungsreduktion kommen. Nicht? Bis jetzt haben wir das noch nicht. Bis jetzt gibt es auch mehr als genug Nahrungsmittel. Also wenn heute jemand verhungert, dann weil er kein Geld hat. Wenn die kollektive Welt ihm Geld in die Hand drucken würde, dann könnte er sich Nahrungsmittel kaufen und würde dann auch zum Beispiel, wenn er genug Geld kriegt, das würde auch dazu führen, dass das Fleisch dann teurer wird, weil sozusagen die Leute, die einfach zu essen brauchen, mehr Kaufkraft haben, und dann wird das Fleisch teurer und entsprechend sind die Nahrungsmittel da. Eine wirkliche Krise wird dann erst entstehen, wenn das Fleisch weggefallen ist und es da gar keinen Spielraum mehr gäbe und dann auch sozusagen das Elementare nicht elementar genug Nahrung ist für die vielen Menschen. Nicht? Davon sind wir weit, weit, weit entfernt heute. Nicht? Also,
naja gut, wenn man da mit
dann noch viele Spiel, hätten dann noch viel Spielraum. Nicht?
Ja, ich will jetzt nicht auf die Biolabore dann noch kommen mit der Entvölkerung. Also da gibt es wahrscheinlich auch schon viele Versuche und Ideen, was man machen könnte, um bestimmte Bevölkerungen in bestimmten Gegenden loszuwerden. Da gibt es wahrscheinlich schon, also nicht als Strategie und durch, aber sich die ganzen Optionen zu erarbeiten, was man da alles tun könnte. Ich glaube, da gibt es schon Aktivitäten. Ja, aber das ist jetzt, führt jetzt vielleicht ein bisschen... Ja. Was mir jetzt aber auffällt, ist, wenn du sagst, das ist eigentlich Realitätssinn, wenn man sich das Ganze immer anguckt und wie man es vom Ganzen her neu strukturieren sollte, dann bedeutet das ja eigentlich, dass diejenigen, die immer sich nur im Rahmen der kleinen Schritte bewegen und weiter gar nicht denken, das sind eigentlich diejenigen, die sagen, sie sind die Realisten, sind es aber im Grunde nicht, sondern das ist die große Realität, die kollektive Realitätsleugnung.
Die Lemminge, die auf den Rand der Klippe laufen.
Während du dir das Ganze betrachtest, wenn es nach mir ginge, wie würde ich es machen, da bist du dann bei der Analyse der Realität.
Ja, aber so war es auch. Also Kyoto, oder ich weiß nicht, war das nicht die erste?
Kyoto das war ja nicht die Klimakonferenz. Kyoto war das erste, wo man sich abgesprochen hat über Klimaziele. Ja. Das war die große, wie hieß es denn jetzt? Rio. Die Konferenz in Rio, die war diejenige, wo ja zusammen erstmal überhaupt beschlossen wurde.
War das die erste Klimakonferenz?
Das war die ganz große Klimakonferenz.
Das Kickoff.
Ja. Und Kyoto war ja dann schon, dass man ein Abkommen geschlossen
aber
hat.
Aber damals war klar, dass man weltweite Abkommen braucht mit verbindlichen, überprüfbaren, also Beiträgen von allen weltweit.
Ja, das ist ja, das sind ja 1000 Bücher zu erschienen und das war das, die Diskussion.
Also da war ein Realitätsbewusstsein in dem Sinne da. Und das ist ja jetzt zerstört worden. Jetzt werden da nur noch, die letzten Klimagipfel sind PR-Gipfel. Da wird nichts beschlossen, da ändert sich auch nichts.
Ja.
Also da ist das Bewusstsein sozusagen, dass man wirklich handeln muss, das ist ja weg. Das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Und das war damals aber schon da. Das ist jetzt nichts, das ist ein Realitätsverlust, der hat mit mir nichts zu tun. Auch, also weil, auch dass das, es gibt schon immer Leute, die Realitäten sehen. Und auch heute jeder Wissenschaftler kann das, weiß das ja. Also jeder, der nicht illusionär nachdenkt über die Sachen, weiß das. Und der weiß auch, also der hat auch, also jemand, der wissenschaftlich denkt oder weiß eben, dass man das Wasser ganz langsam erhitzen kann. Und dass der Frosch tatsächlich nicht rechtzeitig rauskommt. Der kocht dann. Und das kann man, das weiß man aufgrund der Wissenschaft, aber das kann man, wenn man selber drinnen sitzt, hat man das aufgrund der langsamen Wärmewerden, merkt man das wirklich nicht. Das ist so. Das weiß man nur aufgrund von Wissenschaft und also von abstrakten Denken, was ich der Erfahrung gar nicht, also das kannst du nicht erfahren. Das geht überhaupt nicht. Und das ist ja das Besondere, dass Menschen das so Zeugs machen.
Mhm.
Also der Normalfall ist, dass man das nicht weiß, und so ging es ja auch Menschen vor der Wissenschaft auch so. Da kam ja unbesehen, kam ja dann die Katastrophen. Die kommen dann eben, nicht, wenn man das nicht macht. Also die kommen immer, aber sagen wir so, der Bereich, wo man was merkt, der wird einfach größer und kann eben Katastrophen vermeiden. Früher sind die Leute ja auch immer wieder verhungert. Es gab ja überall immer Nahrungskrisen. Und heute könnte man das technisch weltweit, kann man eben die Ernährung garantieren. Und es wird ja auch weitgehend gemacht. Also ich meine, und bei uns gibt es keine Ernährungskrisen mehr, Hungersnöte. In Russland gab es immer Hungersnöte. Der letzte war der Holodomor. Also der letzte war aber der vorletzte, aber auf jeden Fall, aber vorher gab es die auch immer.
Ja.
Und aber sobald jemand organisiert auftritt, Lager bildet, irgendwie dafür ein bisschen plant und sowas, muss das nicht sein.
Ja, also dann, wenn man den nochmal dazu zurückgeht zu dem, wenn es nach mir ginge, dann geht es eigentlich darum, von der bestehenden Realität in eine andere Realität zu kommen, indem man wirklich
planmäßig handelt. Also man muss natürlich zu einem kollektiven planmäßigen Handeln finden.
Daran scheitert es halt, also scheitert es zurzeit, weil dieses kollektive planmäßige Handeln nicht stattfinden kann aus verschiedenen Gründen. Und nicht stattfindet.
Oder es findet, also man kann nicht sagen, dass es nicht stattfindet.
Ja,
aber es ist sozusagen sehr, sehr begrenzt und sehr durch, wahrscheinlich durch Interessen eingeengt. Also es kann nicht, sozusagen das ganze Spektrum der Realität kann nicht einfließen in dieses Handeln, sodass es wirklich realitätsgerecht ist. Aber natürlich, bei uns gibt es nach wie vor eine Menge öffentliche Planung auch. Also es gibt immer noch Regionalplanung. Man weiß, wo gebaut werden kann, wo es ein Naturschutzgebiet gibt. Also nur als Beispiel. Es gibt tausende von Sachen, wo auch durchaus geplant wird und wo Deiche werden geplant, vielleicht zu spät. Aber da kommt eine Überflutung und eine Überschwemmung und dann werden wieder auch Deiche ausgebaut. Ja, also ich meine, das sind schon kollektive Prozesse. Es ist nicht nur so, dass in einzelnen Stellen jeder der Einzelne was tut. Ja, der Staat ist schon auch irgendwie planerisch tätig, mehr und mehr noch als in manchen anderen Staaten. Nicht? Also das insofern ist es ja umso schlimmer, wenn die Realitäten nicht. Also man weiß ja eigentlich, was Planung ist. Und es gibt dafür Gremien, Instanzen und Experten. Nicht? Nur ist es zu wenig rational und zu sehr von Interessen, die keine bessere Planung erlauben, durchsetzt.
Ja, und deine Vorstellung, was du gerne tätest, wäre zumindest im Denken diesen ganzen Raum auszuweiten um dann irgendwann auch vielleicht mehr Leute dann, dass da mehr Handeln auch stattfindet. Naja,
dafür bin
mehr
ich,
kann ich, da bist du ja wahrscheinlich zu.
Dafür bin ich kein Experte. Ja, ja. Ja, vielleicht ist es ganz gut, jetzt daraus gar keine große Theorie zu machen, sondern was wir jetzt auch gemacht haben, ich erkläre, wie ich drauf gekommen bin. Hm. Also was bei mir zusammenfließt. Bei mir fließt zusammen Sozialismus und Naturwissenschaft. Also Natur, aber nicht jetzt im engeren Sinne, sondern einfach nur das Ernst, also bestimmte Sachen ernst zu nehmen, die durch wissenschaftliche Erkenntnisse kommen, die nicht aus der Alltagserfahrung irgendwie hervorgeht. Ja. Viele Sachen, die gehen dieses Stück weit nur aus dem Alltag hervorgehen, verbessern, das trifft nicht die Realitäten, mit denen wir heute. Also beim Klima wird es ganz deutlich. Also
ja.
Man kann Vorhersagen machen für Jahrzehnte im Voraus, die Schlimmes vorhersagen. Das kann man aber heute nicht wissen. Es gibt heute immer noch viele Leute, die das einfach leugnen. Die haben einfach keinen Zugang zu dieser elementaren Erkenntnis. Wenn ich eine Flamme unter den Kochtopf halte, ja, und die groß genug ist, dann wird das Wasser immer heißer und irgendwann mal kocht es. Das wissen wir alle aus Erfahrung, weil das innerhalb unserer Erfahrung dann liegt. Aber viele Prozesse, die liegen außerhalb, wo das auch eine Lebensspanne weit überschreitet. Und trotzdem ist die Physik genauso unerbittlich. Und die weiß man vielleicht auch erst heute. Viele Sachen wusste man vor ein paar hundert Jahren nicht. Und da gibt es eben ganz bestimmte unerbittliche wissenschaftliche Prozesse und Tatsachen. Und dazu gehört eben die Erwärmung über CO2. Und dass das Folgen haben wird, wo man dies im Einzelnen nicht alle ausmalen kann und weiß. Aber ein paar grundlegende Sachen weiß man eben doch.
Naja, das kommt bei dir dann, wenn ich mir jetzt überlege. Also mir ist ja aufgefallen, dass ich im Grunde auch an vielen Stellen so denke.
Und wie denke?
Naja, das über das hinaus, dass ich dazu neige, mir zu überlegen, wie würde denn jetzt meine Umgebung aussehen, wenn sie so aussehen, wenn ich sie gestalten könnte nach meinen Wünschen. Und was könnte ich denn wirklich ändern und eben von dem Gesamten ausgehen und erstmal unabhängig denken von dem, was jetzt ganz konkret für Hindernisse da sind. Und dass man in diesem, und warum ich so denke, weiß ich nicht. Also ich denke, das kommt eher auch vom, sich wünschen, dass man was so, also dass man was schön gestalten kann. Also was kann ich sagen? Ich habe zum Beispiel solche Ideen, also in der Schule solche Ideen gehabt, wie würde ich das gestalten? Oder ich habe im Dorf mir überlegt, wie wäre es eigentlich gut, dass bestimmte Bedürfnisse der Menschen im Grunde leben, die ja auch, wie könnte man eine Dorfgemeinschaft gestalten, dass alte Leute sich wohlfühlen, dass medizinische Versorgung da ist, dass auch viele von den Traditionen erhalten werden, wie zum Beispiel die Gärten, die alle verschwinden. Also man könnte da auch ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten hätte man für so eine Gemeinschaft und ich male mir das gerne aus und das kommt gar nicht von sowas hohem, sondern das kommt vielleicht einfach so aus dieser, dass man sozial denkt. Aber auch solche Vorstellungen, damit ist man immer einsam. Also ich weiß selten jemand, der mit mir gerne über sowas spinnen würde, wüsste ich jetzt nicht.
Aber die Bereitschaft, überhaupt so zu denken, die kommt doch auch, weil man früher mal sozusagen eine radikal andere Gesellschaft wollte, weil man Kapitalismus abschaffen wollte, weil man darüber nachgedacht hat, dass es eben allgemein kollektive Bedingungen gibt fürs Leben und dass man die verändern muss.
Ja,
also wenn man nie diesen Stand nie gehabt hätte, wäre die Neigung so zu denken ausgesprochen viel geringer.
Ja, aber das geht ja dann aber auch noch tiefer. Warum war man denn so anfällig für diese Sachen damals? Also ich meine.
Ja, das hatte andere Gründe. Also damals zum Beispiel, wenn ich damals mich als Sozialist fühlte, ja, oder antikapitalistisch eingestellt war, speiste sich das auf jeden Fall nicht aus täglichen Erfahrungen mit dem Fahrrad im Straßenverkehr. Das hatte damit nichts zu tun. Und es hatte auch damals mit Dekarbonisierung nichts.
Nee, das
zu
war
tun.
ja da gar nicht. Es war
Und auch Nachhaltigkeit hatte auch mit Fleisch nichts zu tun. Es hatte mit Gendern nichts zu tun. Und trotzdem wollte man ein anderes System. Es hatte was mit sozialer Ungerechtigkeit zu tun. Es hatte was zu tun mit, also mit weltweiter Ungerechtigkeit. Es hatte was mit Krieg zu tun, vor allem auch. Also Vietnamkrieg. Es hatte was zu tun mit Nazis und dem Weltkrieg und dem noch fruchtbaren Schoß. Und ja, was könnte man noch sagen?
Ja, es hatte mit vielen diesen Dingen zu tun, wo ich mich dann oft gefragt habe, was hat das eigentlich mit mir persönlich zu tun? Mir geht es doch eigentlich gut, warum? Weil
ja.
Ich bin ja auch nicht Arbeiterklasse oder sowas. Und trotzdem gab es dieses Bedürfnis, dieses System
in Frage zu stellen und
stellen.
Durch was Vernünftigeres zu ersetzen. Für mich spielt immer eine große Rolle, also einfach auch eine ganz abstrakte Überlegung. Es kann doch nicht wahr sein, dass wenn jeder nur nach seinem individuellen Interesse und Profit arbeitet, dass dann für die Allgemeinheit das Beste rauskommt. Diesen Gedanken fand ich schon immer, also als Jugendlicher, ab der Zeit, wo ich die ersten marxistischen Artikel gelesen habe, mit 16, fand ich das einfach nicht akzeptabel. Also das fand ich einfach gedacht, das ist falsch. Das kann nicht sein.
Mhm.
Sondern man muss im Gesamt, also es muss nach einem Gesamtplan zugehen, nach einem kollektiven Willen, der sich nicht am Einzelprofit ausrichten darf. Sondern, also diese ganz abstrakte kapitalismuskritische Überlegung, die habe ich gehabt, nachdem ich die ersten Artikel von Iring Fetscher oder was weiß ich, also wo einem der Marxismus in der Schule schon erklärt wird, oder vielleicht auch dann gab es ja auch die sozialistischen Organisationen, die Schülerorganisationen, SDS und so etwas, und da gab es ja immer diese marxistischen Elemente, und da spielte das damals in der Diskussion eine große Rolle. Und die vielen konkreten Dinge in der Gesellschaft, das hat einen nicht so berührt, und wir selber und auch mit allen anderen. Und es ging ja also verhältnismäßig gut, da war ja nicht so richtig der Mangel, ja, in unseren Kreisen. Wir gehörten ja auch zu den 5%, die Abitur gemacht haben damals. Das war ja noch ein bisschen anders. Ne?
Naja, es war ja, für mich war das, glaube ich, nicht so viel so intellektuell. Also klar, wurde das so verarbeitet, aber für mich waren das wahrscheinlich eher mehr so soziale Gesichtspunkte. Wie kann man was organisieren, dass die Menschen sich irgendwie wohlfühlen? Aber das ist ja letztendlich auch eine ganz legitime Fragestellung, und die kommt genauso, also die war, hat dann genauso daran gestoßen, dass das nicht individuell sein kann, sondern das, was organisiert sein muss, rundherum, dass es soziale Verhältnisse geben muss, in denen jemand eingebettet ist. Gut, dann hat man ja dann vielleicht die Vorstellung, dass man dann anstößt, die Kirche ist es jetzt nicht. Das passt irgendwie nicht. Aber sowas hätte man gern. Also solche Sachen waren bei mir wichtiger als jetzt so eine abstrakte Überlegung. Aber man kommt eben immer auf dasselbe, und dann, gut, und dann hatte man das, und dann wendet man das dann im Laufe des Lebens auf alle möglichen anderen Sachen an. Und wer diese Phase nicht durchgemacht hat, der ist wahrscheinlich...
Der kommt weniger auf sowas. Also nicht als statistisch...
Ja, ich denke ja nur, warum haben meine Kinder sowas nicht in dem großen Maße? Also die sind ja viel pragmatischer in allem.
Es ist natürlich auch so, dass es eine große ideologische Wende vollzogen hat. Ja, also damals haben natürlich andere, nicht nur Sozialisten,
auch
natürlich
so
auch schon viel, immer noch viel, also kollektiver, und also ist diese schwerste Kenntnis, diese neoliberale Ideologie, die wirklich die Gesellschaft einfach, wie sagte man damals so schön, eskamotiert.
Das kenne ich nicht, das Wort.
Das ist irgendwie Frankfurter Schule oder so. Also Marcuse hat das, glaube ich, dann benutzt. Also auf jeden Fall hier dieses Thatcher, es gibt keine Gesellschaft. Es gibt nur Individuen, und es hat überhaupt keinen Sinn, sich über Gesellschaft Gedanken zu machen, und also deswegen auch nicht über Planung und was weiß ich, ja, sondern jeder ist seines Glückes Schmied, und ja, daraus ergibt sich alles. Und damit ist auch jeder in seinen ganz konkreten Zuständen, in seiner Umgebung verhaftet, und denkt auch nur in dem Rahmen. Und man denkt ja nicht mal mehr an Parteien, die jetzt, Früher Parteizugehörigkeit hat ja auch signalisiert, dass man eben für bestimmte gesellschaftliche Programme eintritt. Die Parteien hatten ja auch ein Programm, wie sie die Gesellschaft gestalten wollten,
Ich
nicht?
glaube, da hast du recht, dass das früher einfach noch ein ganz anderes Denken war
Ja.
und dass das wirklich, dass man sich das gar nicht klar macht. Weil wir noch anders aufgewachsen sind,
Das
machen
auch, ja.
wir uns nicht klar, was das eigentlich für eine Zerstörung angerichtet hat, dieses andere Denken.
Das Neoliberale.
Ja.
Ja. Es ist wirklich eine Zerstörung der Vernunft.
Ja. Und aber gleichzeitig, und das ist das Traurige, auf der einen Seite kam das Denken durch und hat vieles zerstört. Auf der anderen Seite sind ja die gesellschaftlichen Organisationen, denen man sich vielleicht hätte zuordnen können, allesamt irgendwie eine Enttäuschung gewesen. Also wenn man das ja, wenn ich das jetzt für mich sehe, man hat sich dann, was weiß ich, in meinem Studium habe ich mich an Spartakus angeschlossen, DKP habe ich dann nicht gemacht. Aber das Ganze, was da lief, hat mich dazu geführt, dass ich nie wieder irgendwie politisch aktiv werden wollte in irgendeiner so einer Organisation. Also da, wenn du dann die Kirche von vorher nimmst, ist es auch schon so, dass man also natürlich nicht, also dass die Kirche auch enttäuschend ist. Dann Gewerkschaften. Also im Grunde gibt es überhaupt keine gesellschaftliche Organisation, wo man so denken würde, nee, dass ich da dazugehören möchte. Also man wird irgendwie auf sich selbst individuell oder vielleicht auf die Familie oder andere eben auf einen bestimmten Freundeskreis zurückgeworfen. Und wie das eigentlich gekommen ist, dass diese Organisationen, die es früher gab, zu einer absoluten Enttäuschung wurden für einen, das ist eben dann auch noch eine Frage. Aber das hängt vielleicht damit zusammen, dass sich die Gesellschaft eben in dieses Individuelle entwickelt hat und die Organisationen da eben auch nicht gegensteuern konnten. Oder hängt mit dem vielleicht mit dem Zerfall des realen Sozialismus zusammen, dass da nichts Starkes aufgebaut worden ist. Jetzt bei uns nicht. Also woanders wächst ja wahrscheinlich gerade wieder eine ganze Menge anderes Kollektives, anderswo auf der
Ich weiß
Welt.
es nicht. An linken Organisationen ist mir nicht so sehr viel bekannt.
Ja, es wächst eben was ganz anderes.
Ja, was?
Naja, das kannst du dann gucken, wenn du dann Hamas an, nicht Hamas meine ich nicht, ich meine die, wie heißt die in Libanon?
Hisbollah.
Hisbollah, wo du dann ganz andere Formen von Widerstand, die religiös begründet sind und ganz andere Formen von kollektivem
Gut, also auf jeden
Zusammenleben.
Fall gibt es Formen des kollektiven Handelns irgendwo auf
Ja,
der Welt natürlich.
wo du dann gar nicht dazugehören möchtest, weil dir das alles so fremd ist und vielleicht
Ja,
auch.
also Hisbollah wäre ein Beispiel. Es gibt ja auch noch in Kuba gibt es noch eine kommunistische Partei. In China gibt es eine kommunistische Partei.
Ja,
Das ist überhaupt das
tatsächlich.
allergrößte Beispiel. Also das ist die größte sozusagen nicht kapitalistische Organisation, die es gibt in China. Das ist auch das größte Rätsel. Funktioniert auch offensichtlich, also von dem Ergebnis her nicht so schlecht.
Im Iran gibt es irgendwie eine Form von Rallye, das müsste man, da gibt es ja nur diesen Ramzan, wie der heißt,
Da
wo man das da liest,
weiß ich sehr
weiß man
wenig
überhaupt nichts
darüber.
drüber. Aber der schreibt das ja auch, dass das eine Form von Sozialismus wäre.
Ja, das weiß ich
Das
nicht.
weiß man nicht. Also es gibt auf der Welt eine ganze Menge kollektive Entwicklungen und sowas, die uns aber total fremd sind und wo wir hier davor stehen und für uns selber aber keine Alternative im Moment sehen und formulieren könnten. Was wir haben, ist eine linke Partei, die für unser einen keinerlei Attraktivität ausstrahlt.
Naja gut, aber natürlich, ob es ganz abstrakt gesehen, muss man natürlich immer fragen, das eine ist die Organisation und das andere bin ich. Und
Natürlich, die muss das
also warum widerstrebt,
mitgestalten.
also ich kann auch mich fragen, warum widerstrebt es mir so sehr, obwohl wieder bessere Einsicht, mich zu organisieren? Das ist auch eine gute Frage, weil es ganz, ganz vielen Leuten so geht. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Warum können diese ganzen Einzelnen die es da gibt, die die bestehenden Organisationen nicht mögen. Warum können die, warum erfinden die nicht irgendwas neu, was jetzt tatsächlich eine kollektive Machtausübung ermöglicht? Also was damit anfängt, dass man sich nicht alleine fühlt mehr. Ne? Heute fühlen sich tausende von Leuten alleine, obwohl viele ganz ähnlich denken. Nicht?
Ja, das ist ja das große Erstaunen. Das habe ich ja auch damit sagen wollen mit dieser Enttäuschung. Das ist die andere Seite. Man kann ja enttäuscht sein, aber man muss ja selber auch was tun. Also das ist genau das große Phänomen, was ich nicht erklären kann.
Ja.